Und einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder Mauspad, das Computermagazin nicht nur für DAOs auf Tide 96.0. Und wie in der Vorankündigung schon richtig gesagt wurde, sind heute zwei Vertreter der Piraten aus Hamburg hier bei mir im Studio live. Und ihr könnt auch anrufen. Ich sag gleich mal die Telefonnummer. Das ist die Vorwahl für Hamburg 040-325-99-03-96. Ich wiederhole das nochmal. 040 für Hamburg, 325-99-03-96. Also wenn ihr Fragen an die Piraten habt, dann ruft an. Ihr seid auch gleich auf Sendung, wenn ich das hier mit den Tasten hinbekomme. Ja, Telefon sehe ich schon, ist da. Okay, es ist ja immer ein bisschen komisch. Wir haben ja heute nicht unseren wunderbaren Techniker Martin. Den grüße ich von hier aus. Der ist ja gerade aus dem Urlaub wiedergekommen und ich hoffe, in der nächsten Sendung ist er wieder bei mir. Und darum muss ich alles hier ganz alleine machen in diesem schicken neuen digitalen Studio. Ja, das werden wir schon irgendwie gebacken kriegen. Also, bei mir ist heute die Anne Alter und der Sebastian Hecht. Ich mach mal die Mikrofone an. Hallo Anne, hallo Sebastian. Ich glaube, wir können uns duzen, ne?
Aber natürlich.
Ja, okay. Super. Das ist ja in der Computerbranche und ich denke, damit wird die Piratenpartei so ein bisschen in Verbindung gebracht. Ja, das kann, ist nicht so abwegig. Ist das ja so üblich. Wir duzen uns da alle auf den Messen und so weiter. Ist das gerade in der freien Computerszene, was die Linuxer betrifft und so weiter, sehr üblich. Okay, wenn ihr also Fragen habt, dann stellt sie an Frau Alter, an Anne Alter und an Sebastian Hecht. Wir werden so ein bisschen reden über Urheberrecht und über euer Parteiprogramm und so weiter, was ihr da vorstellt, warum ihr denn zur Bundestagswahl jetzt angetreten seid und was die Ursachen waren, warum jetzt so ein Zulauf ist hier in der Partei, denn ist ja erstaunlich, dass jetzt plötzlich eine Partei mit so einem kleinen Programmchen da aufgetreten ist und so viel Zulauf hat. Das müssten wir mal diskutieren, denke ich. Und ihr habt Musik mitgebracht, die zwei CDs, die ihr mitgebracht habt. Ihr könnt mal was erzählen, was habt ihr da für Musik mitgebracht?
Also wir haben Musik gebracht, die unter der freien Lizenz CC steht. Das bedeutet, dass jeder die zu privaten Zwecken herunterladen und verwenden kann oder auch verwenden kann, um daraus etwas Neues zu schaffen. Eins davon ist ein Hamburger Künstler namens Dr. Android oder Tammo KB. Und das andere haben wir also auch von einer Website für freie Musik. Und da gibt es also auch sehr lohnende und schöne Sachen zu entdecken.
Ja, okay, und da wollen wir noch irgendwie mal versuchen, gleich mit der freien Musik anzufangen. Ich habe hier einen Titel, der steht geschrieben Anima Kampa. Kannst du dazu was sagen? Was ist das?
Anima Kampa geht so ein bisschen in die Richtung Opernrezeption und ein bisschen mittelalterlichere Klänge.
Okay, wir hören uns mal an und hören uns gleich jetzt hier live im Studio wieder. Na, das müssen wir jetzt mal hier hinkriegen. Was muss ich jetzt hier was öffnen? Geht es auch auf? Okay, ich muss jetzt vom USB-Stick spielen und wie ich so sehe, ist bei meinem ganzen Gepretzel hier noch gar nichts eingestellt. Und ich habe hier nämlich noch nie im Studio was vom USB-Stick gespielt, aber es geht. Thank you. Ja, das war mal ganz andere Musik hier in Mauspad, dem Computermagazin nicht nur für DAOs auf Tilo 96.0. Übrigens, mein Name, habe ich ganz vergessen, ist immer noch Thomas Steinbrecher und ich mache das hier seit dem 2. April 2004 in den Tilo-Studios und seit diesem Jahr in diesen schicken neuen Studios. Aber kommen wir zum Thema zurück. Hier sitzen Anne Alter und Sebastian Hecht von der Piratenpartei Hamburg. Heißt die wirklich so? Piratenpartei einfach?
Ja.
Okay, Piratenpartei. Ihr habt ein Programm, ein kleines, aber schnuckeliges Programm. Was sind so eure wichtigsten Themen, mit denen ihr jetzt hier antretet?
Also wir haben eigentlich drei große Kernbereiche. Das eine ist Datenschutz und Transparenz, wobei wir also nicht den gläsernen Bürger fordern, wie es der Staat tut. Wir hätten lieber den gläsernen Staat. Also uns interessiert auch, was machen die eigentlich? Das zweite ist also Urheberrecht und Nutzungsrechte, wo es ganz wesentlich darum geht, eine zeitgemäße Form für das Urheberrecht zu finden, das ja begründet wurde in einer Zeit, als es praktisch keine schnellen Kopiermöglichkeiten gab. Und das dritte...
Ja, da haben wir vor allen Dingen die Punkte Bildung und Open Access, insbesondere Open Access. Open Access, für die, die es noch nicht kennen, ist relativ schnell erklärt. Man stelle sich vor, Forschungsergebnisse werden aus Steuermitteln finanziert von der Allgemeinheit und sollen dann auch zukünftig der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, um darauf aufzubauen und weiter mitarbeiten zu können.
Okay, das ist ja recht überschaulich, das Thema. Wie kam es jetzt dazu, dass ihr überhaupt als Partei euch formiert habt mit so einem kleinen Programm? Wie ist es entstanden?
Also das Wahlkampfprogramm, das sind jetzt die Punkte aus unserem Wahlkampfprogramm, ist auf unserem Bundesparteitag diesen Sommer in Hamburg entstanden. Es ist sozusagen die Quintessenz aus unserem Parteiprogramm. Es ist relativ übersichtlich aus diesem Aspekt heraus, da wir bis Mitte des Jahres relativ wenige Mitglieder in Deutschland hatten, eine sehr kleine Partei waren und insbesondere durch die neue Gesetzgebung, wir nennen es Zensurgesetzgebung, der offizielle Name ist ja Zugangserschwernisgesetz, im Bundestag beschlossen wurde und sehr viele Leute eigentlich aufgeschreckt hat, weil wir der Meinung sind, hier will man über das Mittel Kinderpornografie, Kindesmissbrauch, Zensurinfrastruktur in diesem Land im Internet etablieren.
Aber jetzt, euch gab es dann schon vorher, bevor also diese Zensursola, wie man sie auch so schön immer karikiert auf den Plan getreten war, gab es ja schon die Piraten schon mindestens 2 Jahre, glaube ich.
Seit 2006. Die Partei wurde ja ursprünglich in Schweden gegründet, die Mutterpartei, die Mutter aller Piraten sozusagen. Es ist auch eine internationale Bewegung, also es gibt Piratenpartei-Ableger inzwischen auch in Großbritannien, in Irland, in Südamerika, in einigen Ländern, in den USA. Also es gründen sich eigentlich laufend neue Verbände. Und der Gedanke, der dahinter steht, ist einfach, dass unsere Gesetzgebung in eine Richtung geht, die von jungen Menschen als weltfremd empfunden wird. Also da gibt es mehrere Aspekte. Das eine ist das Urheberrecht, die Kriminalisierung von Leuten, die das Internet nutzen und die also mit drakonischen Strafen belegt werden für das Kopieren von Dateien. Letztendlich Musik und sowas ist nichts anderes. Da versucht die Piratenpartei also einen Weg zu finden, der sowohl den Anbietern gerecht wird als auch den Nutzern. Es geht einfach darum, dass man die Realität nicht bewerten kann, wie sie vor 40, 50 Jahren war. Wir leben in einer anderen Welt mit anderen Mitteln und waren der Meinung, dass man eine politische Kraft braucht, um das eben auch zu vermitteln und auch die Gesetzgebung diesen neuen Möglichkeiten anzupassen.
Dann bleiben wir gleich mal bei dem Punkt. Also ihr seid der Meinung, dass, ja, wie soll man sagen, das Urheberrecht hat sich sozusagen selbst geändert, indem sich die technischen Möglichkeiten gerade eigentlich nur im Musikbereich der Vervielfältigung geändert haben. Und wenn ich jetzt so sehe, Urheberrecht betrifft ja nicht nur Musik, sondern betrifft ja ganz andere Sachen. Auch nicht nur leicht austauschbare Sachen, sondern immer Sachen, die von einem Menschen durch seine Kopfarbeit hergestellt wurden. Zum Beispiel ein Bild. Ne? Wenn ich also ein Bild male und ich kopiere das Bild und male jetzt sozusagen ein Pendant dazu und verkaufe das. Ich muss ja nicht sagen, dass es das Original ist. Ich sage, ist halt eine Kopie, ja. Aber ich verdiene damit auch mein Geld. Ist denn das strafbar oder ist doch genauso?
Ja.
Eine Kopie.
Also es ist immer die Frage, das liegt im Ermessenssachen im Ermessen der Gerichte. Also wenn man ein Bild jetzt quasi kopiert und das Original, das Vorbild ist genau zu erkennen, dann werden viele Richter darauf entscheiden, dass es ein Plagiat ist. Damit ist es strafbar. Wenn man es jetzt künstlerisch so weit verarbeitet, dass man sagt, gut, die Grundidee geht auf dieses Bild zurück, aber da ist so viel eigene Weiterentwicklung, Interpretation drin, dass es ein eigenständiges Kunstwerk ist, dann ist es nicht strafbar. Nur das Problem ist eben, es ist Ermessenssache.
Also, ja gut, aber an der Stelle kann sich jeder, der sonst so sehr einfach Musik kopiert, indem er den Knopf auf den Computer drückt, sagen, okay, der hat doch aber gemalt und der hat da viel Arbeit reingelegt, ja, und dann wird er dafür bestraft, dass er das Bild abgemalt hat. Und ich werde jetzt bestraft, dass ich einfach nur auf den Knopf gedrückt habe. Da ist doch ein Unterschied, dachte ich immer. Ne? Es ist aber rein rechtlich ja kein Unterschied. Und wenn derjenige, der ein Bild abmalt, eigentlich auch von der Bevölkerung, dann sagen die sagen, okay, das ist auf alle Fälle ein Diebstahl von dem geistigen Eigentum, denn er hat es ja verkauft und so weiter. Ne? Und ich kopiere mir jetzt die Musik, das ist dann kein Diebstahl. Wie kann man das denn rechtfertigen, dass das plötzlich anders ist?
Also der Punkt ist der, wenn du ein Bild abmalst und das bei dir ins Wohnzimmer hängst, dann kannst du das tun. Also da wird dich niemand dran hindern, das ist nicht verboten. Problematisch wird es, wenn der kommerzielle Aspekt hineinkommt. Und bei der Musik ist das aber anders. Also wenn du irgendwo im Internet ein Musikstück kopierst, was nicht zur freien Verwendung zur Verfügung gestellt wurde, dann hast du Probleme, auch wenn du daraus keinen kommerziellen Nutzen ziehst. Und was ein bisschen außer Acht gelassen wird von den ganzen von den Richtern, von der Justiz, ist, es gibt ein Recht auf Privatkopie in Deutschland. Also eigentlich ist es so, dass man das Recht hat, sich eine Kopie von etwas anzufertigen für den alleinigen privaten und nicht kommerziellen Gebrauch. Und dieses Recht auf Privatkopie finden wir sehr wichtig, nicht zuletzt für den Bildungssektor. Wir haben ja eine Gesellschaftsschicht, die auch abgehängt ist. Und ich denke mal, in einer Zeit, wo jeder Bibliotheksbesuch und jedes Entleihen eines Buches etwas kostet, wie hier in Hamburg, ist es umso wichtiger, dass man Leuten, die dieses Geld nicht haben, die Möglichkeit gibt, sich Kulturgüter, und dazu gehören also Bücher, Filme und Sonstiges, auf privater Basis zu verschaffen, ohne damit in die Illegalität zu geraten.
Oh, dafür gibt's ja Bücherhallen, man kann das doch ausleihen in der Bücherhalle.
Das kostet aber Geld. Und wenn man Hartz-IV-Empfänger ist, dann und vielleicht in der dritten Woche des Monats schon kein vernünftiges Essen mehr auf dem Tisch hat, dann reicht das Geld für die Bücherhalle nicht. Also es ist ja inzwischen so, dass alles, was Kulturleben, Freizeitgestaltung ist, mit Kosten belegt wurde und dass damit auch einem ziemlichen Anteil der Bevölkerung die Teilnahme an diesem Leben verwehrt wird.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht dort ansetzt und nicht gleich bei der Kopie. Das wäre für mich jetzt der Schluss, dass ich sage, okay, ich bin eher dafür, dass alle Leute Zugang zum Beispiel zu diesen Werten haben, indem sie halt kostenfrei in die Bücherhallen gehen können, als Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, um die Teilhabe an Kultur zu garantieren. Es gibt ja, glaube ich, jetzt gerade in Hamburg hier den Aufruf, Älteren und Behinderten die Zugang zur Kultur zu erleichtern. Das Schmidt-Theater hat es so vorgemacht jetzt auch, die haben sich mit dran beteiligt. Ist gerade heute irgendwie kommuniziert worden, dass es also einen Verein gibt, der Kultur und Bildung, zum Beispiel Zugang zu Museen, ne, oder zum Theater, kostenfrei für nicht, also für Minderbemittelte oder für ärmere Leute zur Verfügung stellt. Ne? Das wäre für mich auch ein Ansatz an der Stelle. Was sagt ihr dazu?
Das ist ganz klar eine ganz tolle Idee und auch sehr unterstützenswert. Das Problem, was wir sehen, ist, der technische Fortschritt lässt sich ja nicht aufhalten und der technische Fortschritt geht weg von den beschriebenen Büchern hin zu digitalen Wissenssammlungen à la Wikipedia, das wäre jetzt also das freie Beispiel, aber eben auch anderen Bildergalerien, Wissenssammlungen, Lexika, alles digitalisiert. Große Bestände der Bibliotheken werden mittlerweile ja per Scanner eingelesen, um sie jederzeit überall auf der Welt abrufbar machen zu können. Wäre dann ja das Problem, wenn man irgendwie die Gutenberg-Bibel sich mal im Original ansehen wollte. Ist in Hamburg nicht möglich, hat glaube ich keine der Bibliotheken. Dann hilft es mir auch nichts, wenn es kostenlos ist. Die Technik macht es aber möglich und sie ermöglicht eben auch Menschen, die gehandicapt sind, ja auch den Zugang. Der Computer in der Wohnung gibt mir die Möglichkeit, mich per Mausklick auf der Welt zu bewegen, mir Dinge anzusehen, die zwar nie so real sind, als wenn ich wirklich dort bin, beispielsweise man steht am Grand Canyon, das ist ein ganz anderes Feeling, als wenn ich sehen kann, aber ich habe überhaupt die Möglichkeit, diese Eindrücke zu gewinnen, dieses Wissen zu gewinnen und eben auch dieses Wissen ja zu speichern, sprich eine Kopie anzufertigen für mich, für meinen Gebrauch. Wir legen ganz klar ab den Punkt, wo man sagt, ich brenne jetzt die CD und dann verkaufe ich sie. Da sagen auch wir, nein, das ist nicht der Punkt. Aber ich als Privatnutzer muss auch das Recht haben können, wenn ich mir ein Original kaufe, eine Videokassette, früher, heute eine DVD, mir eine Kopie zu ziehen, die mir in meinen Schrank reinzustellen. Und wenn mir da dann irgendetwas passiert, wir haben alle schon mal einen Umzug miterlebt, da geht so einiges zu Bruch, dann habe ich trotzdem immer noch die Daten, um die geht es ja und nicht um den Wert der einzelnen DVD, sondern um den Inhalt.
Okay, wir haben jetzt hier so ein paar Kopien auf dem Rechner liegen von Musik, die könnt ihr euch auch kopieren. Ich habe hier jetzt den Android Girl von diesem Dr., wie heißt er?
Dr. Retroid.
Android Girl, und ich werde es mal versuchen, wieder hier per Mausklick abzuspielen. Und da ist er schon.
We'll be right back. ganze App. She makes, they all go like best meal I've ever had. Mmm, yum. And even all the girls around, the ones who've never looked at me before, they all are crazy for makeup tips. Android girl, never complain, never feel ill. Android girl, it's just for me, obeys my will. Yeah, Android girl, never complain, never feel ill.
Tja, das klang schon eher nach Musik, die so Computerfreaks hören, ne? So elektronische Musik. Ich denke, das verbinden auch viele mit den Computerfreaks. Ich hatte ja immer so einen Liebling in der Musikszene. Der ist so aus den Anfang 80ern, ist er bekannt geworden. Der hat dann ganz viel Musik für Computerspiele gemacht. Der nennt sich mit nicht bürgerlichem Namen, also mit Künstlernamen Thomas Dolby. Und ja, der hat also in den 80ern viele Spiele musikalisch untermalt. Und ja, das war so mein Anfang Computermusik-Mensch und ist ein super Musiker. Der hat auch selbst bei Pink Floyd bei The Wall an einer Mauer damals auf dem Potsdamer Platz, als da noch nicht die Hochhäuser standen, hat er die Keyboards geschwungen und an der Wand sich hat abseilen lassen und alles Mögliche. Also der ist auch richtig bekannt sogar. Ne? Thomas Dolby, ein Musiker, der dafür Geld bekommt. Da waren wir gerade stehen geblieben bei den Urheberrechten. Es ist, obwohl es so ein enges Thema ist, doch sehr breit gefächert. Ne? Wie wir gerade gemerkt haben, man kann lange drüber diskutieren. Und ihr wollt das aber nicht, dass die Urheber nicht zu ihrem Geld kommen, sondern ihr wollt schon, dass die auch ihr Geld verdienen und mit ihrem Brain, den sie da einsetzen, auch ihr Dasein fristen können.
Natürlich.
Das ist schon so.
Also das ist uns ganz wichtig.
Ja.
Es ist ja, wenn man sich überlegt, was für ein Prozentsatz an Künstlern oder an Kulturschaffenden von ihrer Arbeit, von ihrer Kunst wirklich leben können, dieser Prozentsatz ist sehr, sehr gering. Also sowohl bei Musikern als auch bei Schriftstellern, bei bildenden Künstlern. Das wird auch immer so sein. Es ist einfach der Geschmack, der Käufer entscheidet darüber, welcher Künstler jetzt reich wird oder ein gutes Auskommen hat und wer dort was dazu verdienen muss.
Könnte man sich auch drüber streiten, ob das der Geschmack ist.
Ja, oder heute das, was natürlich von den Verwertungsgesellschaften oder von den Vertreibern, vom Vertrieb beworben wird. Das ist ganz wichtig. Also wir möchten eigentlich auch mehr zum Urheber zurecht. Wir möchten neue Formen des Vertriebs quasi anstoßen, dass das Denken in eine neue Richtung geht. Das ist uns ganz wichtig. Was wir nicht möchten, ist, dass also Kultur jetzt unbegrenzt für jeden in unbegrenzter Menge kostenlos ist. Also das Recht, die Privatkopie ist ein sehr, sehr eng gefasster Begriff. Also wenn ich jetzt etwas privat kopiere, dann darf ich das zum Beispiel nicht an meinem Arbeitsplatz vervielfältigen und an Kollegen verteilen. Da endet es schon. Es ist wirklich die Kopie für mich selbst. Aber die ist eigentlich im Gesetz festgeschrieben. Für die bezahle ich auch, wenn ich eine Fotokopie in einem Copyshop mache oder wenn ich mir eine leere DVD oder CD kaufe, dann bezahle ich für eine Kopie, die ich da nicht machen darf. Und das ist eine Diskrepanz im Gesetz, die eigentlich nicht tolerabel ist. Vor allem, wenn man sich auch überlegt, das sollten sich auch mal die Verwertungsgesellschaften überlegen, dass sich technischer Fortschritt nicht rückgängig machen lässt.
Okay, dann wollen wir dieses Urheberrechtsthema mal beenden. Wir sind immer noch hier bei Mauspad, dem Computermagazin nicht nur für DAOs auf Titel 96.0. Und bei mir sind Anne Alter und Sebastian Hecht von den Piraten aus Hamburg. Und jetzt wollen wir mal rübergehen zum Datenschutz. Wenn ihr übrigens Fragen habt an die beiden, dann ruft an hier in Hamburg 325 99 03 96. Und ich hoffe ja, das Telefon ist aufgelegt, es müsste auch gehen. Also nochmal 325 99 03 96 ist die Rufnummer. Datenschutz. Warum habt ihr den Datenschutz so explizit in euer Programm aufgenommen?
Wir haben dann ein Problem damit eben, dass der Bürger immer gläsernarer wird. Einmal für den Staat und einmal auch eben für die Wirtschaft. Es ist ja mittlerweile so, dass meine persönlichen Daten als Ware gehandelt werden können. Also sprich eben, wo ich wohne, wie alt ich bin, welchen Beruf ich nachgehe, sprich, welche Kaufkraft steckt dahinter, welche Interessen könnten dahinter stecken, sprich, welche Werbung ist für mich interessant und welche Produkte sind für mich interessant. Das wird mittlerweile als Ware gehandelt zwischen verschiedenen Adressanbieter, Agenturen und eben Werbefirmen oder sonstigen Produzenten, wo ich nur denke, Moment mal, das sind meine Angaben und die machen Geld damit, davon sehe ich nicht mal einen Cent. Höchstens dann, wenn die sehen höchstens mein Geld, wenn ich deren Produkte kaufe. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist eben, es werden immer mehr private Schutzrechte abgebaut, die dem Staat die Möglichkeit geben, zu schauen, was mache ich. Zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung. Also sprich, ohne einen Grund, ohne dass der Verdacht besteht, ich würde etwas Böses tun, werde ich überwacht, mit wem ich kommuniziere, wann ich kommuniziere, wie ich kommuniziere. Glücklicherweise bis jetzt noch nicht über den Inhalt. Aber das kann sich auch ändern. Und das sind alles Aspekte, die zum Datenschutz gehören, weil ich muss und ich will die Kontrolle über meine persönlichen Angaben haben und ich möchte auch entscheiden, ob ich die jetzt, also meine ganze Lebensgeschichte erzähle, ob du sie hören willst oder nicht, oder ob ich sage, also mein Name ist und ich komme aus Hamburg und mehr habe ich nicht zu sagen.
Das machen ja viele im Internet selbst, ne? Die offenbaren ja alle Innereien ihrer Person im Internet und wahrscheinlich haben die Menschen gar nicht mehr so ein Gefühl für ihre Daten oder wie kann man das nehmen? Weil so ein großes Interesse gab es ja bisher an Datenschutz nicht, denn eine Vorratsdatenspeicherung, wenn ich das hier in der Sendung angesprochen habe, schien niemanden irgendwie vom Hocker zu hauen, dass es so was Problematisches ist.
Ich denke, es ist da ein Problem der fehlenden Medienkompetenz, dass viele Leute sich der Illusion hingeben, sie wären im Internet anonym.
Ja, weil ich am Computer alleine zu Hause im Bademantel sitze.
Ja, und dann nennst du dich vielleicht auch noch mit irgendeinem Namen, der mit deinem echten Namen nichts zu tun hat und dann glauben die Leute, es ist nicht nachzuvollziehen, wer sie sind und erzählen also auch die unglaublichsten Dinge. Also die man vielleicht maximal seinem Therapeuten erzählen würde oder so, aber niemals oder seinem besten Freund, aber niemals einer unbegrenzt großen anonymen Masse, die einen freien Zugang auf diese Angaben hat. Gut, das ist ein persönliches Problem. Also wir glauben auch an die Eigenverantwortung und dass jeder für das verantwortlich ist, was er tut. Dazu gehört natürlich, dass man gerade mit Jugendlichen darüber spricht und auch versucht, Jugendlichen eine Medienkompetenz zu vermitteln. Das ist ja etwas, was die Eltern heute nicht leisten können, weil sie selbst diese Medienkompetenz für dieses neue Medium Computer nicht besitzen, die sie auch nicht weitergeben können. Die Lehrer in der Schule können es oft auch nicht. Da muss man eben diese Kompetenz schaffen über dritte Anbieter. Also, dass man meinetwegen Kurse in die Schulen geht und Kurse gibt, was man im Internet darf, was nicht, so etwas zum Beispiel.
Mich wundert jetzt ja, dass du gesagt hast, die Vorratsdatenspeicherung hat hier noch keiner deine Gäste vom Hocker gehauen. Ich sagte ja eingangs, eben der technische Fortschritt lässt sich nicht zurückdrehen und es gibt ja nur die Möglichkeiten, also Vorratsdatenspeicherung ist nur ein Element. Dann habe ich aber jetzt das ja nicht mehr existente Bankgeheimnis, was zwar auch niemanden verrät, wie hoch ist mein Kontostand, aber welche Bewegungen es gibt. Dann habe ich mein Facebook-Profil. Wenn ich diese ganzen Daten technisch, wie ich sie heute kann, verknüpfe, dann weiß der andere so ziemlich alles über mich und ich habe ein Problem, ich weiß nicht, was er damit macht. Und da gehört auch bei uns irgendwie der Misstrauen gegenüber dem Staat dazu und gegenüber Firmen, dass sie wirklich mit diesen Daten verantwortungsvoll umgehen und diese Daten nicht gegen mich selber verwendet werden.
Das, also zu bestimmten Daten hat man ja Einfluss, ob man die, gerade wenn du sagst Facebook oder so, oder was die Leute da irgendwo in Twitter rein jammern und schreien, das ist ja selbstgemachtes Schicksal, sage ich mal. Da können die gar nichts dafür. Aber mit dem Hintergrund, dass es aufgezeichnet wird, dass es gespeichert wird über viele Monate hinweg, dessen sind sie sich gar nicht bewusst, oder wie ist das?
Also das ist auch das Problem mit der Vorratsdatenspeicherung. Also wenn man mit Leuten darüber spricht und dann wissen die zwar, dass es dieses Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung gibt, aber kaum jemand weiß, was es wirklich bedeutet. Also wenn man ihnen wirklich sagt, alles was du tust per Handy, per Computer wird gespeichert, wo du es tust, wann du es tust und mit wem, dann werden die Augen immer größer und dann sagen die, das haben wir nicht gewusst. Und das ist auch ein Problem der Berichterstattung, dass diese Inhalte in den klassischen Medien kaum transportiert werden oder wenn dann vorzugsweise kurz nach der Geburt irgendwelcher niedlichen Tierkinder im Zoo.
So als Randnotiz.
Ja, übrigens, da gab es noch so ein Gesetz und das heißt so und so und jetzt kommen wir zum Wetter.
Ja, aber da gibt's ja noch ganz andere, die Daten speichern. Also wenn ich mich noch recht entsinne, ist dieses kleine Suchportal Google immerhin noch dabei und sammelt alle Daten, die dort mal eingegeben wurden, über 24 Monate, wenn ich mich noch recht entsinne. Ich weiß nicht genau, ob es noch immer so ist, aber sie wollten davon abgehen, von den 2-Jahres-Datenspeicherungen. Aber da ist doch die Vorratsdatenspeicherung ein Klacks gegen 24 Monate.
Also, das würde ich nicht so sehen. Also natürlich, Google ist eine Datenkrake und das ist ein Problem. Aber wir sind nun mal die Piratenpartei Deutschland und wir fangen erstmal vor der eigenen Tür an. Und ich denke einfach, dass in dem Moment, wo man quasi die Jagd auf die Daten freigegeben hat und das ist passiert, da hat man eine Tür geöffnet, die sich immer weiter öffnet. Das sehen wir mit jedem Gesetz, das erlassen wurde. Zuerst heißt es, wir nehmen die Kameras zur Terrorbekämpfung, dann nimmt man sie zur Kriminalitätsbekämpfung. Und in England, in Kleinstädten, mangels nennenswerter Kriminalität und mangels Terroristen, fängt man an, spielende Kinder zu beobachten. Und so ist das mit allem. Da wurde eine Tür geöffnet, die man so leicht nicht mehr zubekommt. Und wir denken einfach, dass jeder Bürger das Recht hat, im Großen und Ganzen zu entscheiden, was mit seinen Daten geschieht. Natürlich hat das Einwohnermeldeamt das Recht, zu wissen, wer ich bin, wo ich wohne, mein Alter, mein Geburtsort, mein Familienstand. Aber die Einwohnermeldeämter handeln auch mit Daten inzwischen. Und das Recht haben sie nicht. Oder auch wenn ich irgendwo im Internet etwas kaufe und meine Adresse angebe, dann erfährt der Verkäufer natürlich auch, was ich kaufe, kann darauf auf meine Interessen schließen. Das ist in Ordnung, aber dass er das dann an 10 andere verkauft oder an einen Adresshändler und diese Daten gestreut werden, ist nicht in Ordnung. Und wir denken, dass wir den Bürgern die Hoheit über ihre eigenen Angaben und Daten zurückgeben müssen.
Denkt ihr denn, dass das überhaupt machbar ist? Technisch gesehen jetzt?
Technisch, ja. Also zuerst müssten wohl sicherlich einige der Gesetze zurückgenommen werden. Das ist ja, was den Staat wieder eindämmt. Das Zweite ist, man müsste auch der Privatwirtschaft mit vernünftigen Regelungen vorschreiben, wie sie mit den Daten umzugehen hat. Wir hatten in diesem Jahr interessanterweise ja gleich 2 große Datenskandale, ehemals bei 2 sehr großen ehemaligen Staatskonzernen, wo auch wirklich ja den Bürgern und Mitmenschen bewusst geworden ist, also hier werden Daten gesammelt, entweder von den Mitarbeitern oder von einem selbst. Und diese Daten, da kann jeder mitmachen, was er will. Und da ist natürlich auch die berechtigte Frage, wieso speichert die Bahn, wieso speichert die Telekom die Daten so lange, wenn sie nicht mehr brauchten oder vor allen Dingen so schlecht geschützt, dass jemand anderes, der nichts mit meiner Geschäftsbeziehung mit der Bahn oder mit der Telekom zu tun hat, auf einmal meine Bankverbindung hat und damit irgendwelchen Schmuh machen kann, wenn er will. Dementsprechend müssten entsprechende Regelungen, Verschärfungen für die private Wirtschaft rein und andere Regelungen, die eben Bürgerrechte oder die Hoheit des Bürgers, des Menschen über seine eigenen digitalen Daten eingeschränkt hat, wieder zurückgenommen werden.
Aber ich denke immer, wir leben jetzt, wird immer wieder gesagt jedenfalls, in einer beginnenden Informationsgesellschaft und da ist die Information ja eigentlich das Interessante für alle. Und wenn ich jetzt verbiete, diese Informationen zu verbreiten, dann wird es andere Wege und wenn es illegale Wege sind, diese Informationen zu bekommen. Weil das ist ja Kapital, damit kann man ja richtig Geld verdienen mit dieser Information. Also wie kann man denn diese Interessenskonflikt da lösen, dass man sagt, die Informationen sind bares Geld, aber ich darf sie nicht bekommen? Ja, dann fängt ja der illegale Handel damit an irgendwo.
Gut, in dem Moment, wo es illegal ist, kann man dagegen vorgehen. Das kann man, solange es legal ist, nicht. Das ist der Unterschied. Illegalität wird es immer geben. Und ich denke, wenn man dem Bürger seine Daten zurückgibt, kann der Bürger sich ja auch entscheiden, sie selbst zu verkaufen. Das ist dann sein Problem, mit allen Konsequenzen inklusive einem zugemüllten Briefkasten und einem dichten E-Mail-Postfach. Aber das ist dann wieder die Eigenverantwortung. Aber ich denke wirklich, dass in dem Moment, wo man diesen Handel beschränkt, sehr stark beschränkt, man dann auch Möglichkeiten hat, gegen Auswüchse oder gegen einen dann illegalen Handel vorzugehen. Das haben wir im Moment nicht.
Okay, ihr sagtet, die Einwohnermeldeämter, die handeln auch mit Daten. Da gibt's ja dann immer noch so eine Möglichkeit, habe ich jedenfalls gedacht, dass man dort eine Auskunftssperre erteilen kann, den Einwohnermeldeämtern. Das ist aber nicht ganz so einfach, wie ich mitbekommen habe, denn man muss schon sehr starke Gründe haben, die lebensbedrohlich sind, bevor man überhaupt so eine Auskunftssperre durchbekommt. Ich hatte zwar für mich einen wirtschaftlich bedrohlichen Zustand durch diese Auskünfte, die da gegeben wurden, aber es hat nicht gereicht, ne? Dass man dann durch die Auskünfte, die Einwohnermeldeämter weitergeben, fast in den Bankrott getrieben wird, ist denen scheinbar egal. Das nur ja. Mal so als Hintergrund.
Vielleicht ist Ihnen das auch nicht wirklich bewusst, weil die Zugangserschwernis oder die Auskunftssperre ist ja mit dem Hintergedanken gefasst worden, du wirst von jemandem bedroht, von jemandem belästigt. Klassischer Fall, Streit in der Familie, die Frau mit dem Kind bringt sich in Sicherheit, der Mann will hinterher und weiß nicht, wo er anfangen soll, holt sich die Daten beim Einwohnermeldeamt, weil irgendwo müssen sie ja abgeblieben sein und die sehen sofort, hier stimmt was nicht, hier ist ein Sperreintrag, also hat das seinen Grund, diese Daten nicht rauszugeben. Dieses Gesetz und dieses Verfahren, das stammt aber aus einer Zeit, das können wir so ganz pauschal sagen, aus den 80ern und noch früher. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Dass dir jetzt etwas widerfährt, was wirtschaftlicher Schaden, der aufgrund der Weitergabe deiner Daten passiert ist, das ist gar nicht erfasst. Weil man denkt immer noch oder geht immer noch klassisch davon aus, da ist jemand, der wartet mit dem Messer hinterm Rücken auf dich an irgendeiner Ecke und dem will man nicht die Möglichkeit geben, zu wissen, wo du bist. Alles andere wird dann nicht abgedeckt. Das heißt, auch in diesem Bereich müsste noch einiges nachgelegt oder neu überdacht werden. Wie geht man jetzt im digitalen Zeitalter mit diesen doch Datenmengen, die auf den Ämtern und Behörden liegen, um auch die Bürger zu schützen?
Ich finde es ohnehin bizarr, dass ich erstmal ausführlich begründen muss, warum ich nicht möchte, dass meine Daten an kommerzielle Interessenten weitergegeben werden.
Finde ich auch sehr, sehr bizarr, dass also irgendeine Firma fragen kann, ja, ist denn die Adresse mit dem und dem Namen korrekt, ja? Die haben ja meistens eine Adresse aus dem Telefonbuch oder wo auch immer her und sagen, ist die korrekt? Ja, die ist korrekt. Und dann schicken die einem eine Mahnung für irgendeine Sache, die man zum Beispiel nie gekauft hat oder so, ne?
Ja, also warum muss ich, es gibt ja sowieso Stellen, die ein Recht auf die Daten haben und die bekommen sie auch. Da hilft ja auch keine Auskunftssperre. Aber warum kann jeder Hans und Franz jetzt abfragen, wo ich wohne, mit wem ich wohne und wer ich bin? Das finde ich einfach völlig überzogen und auch absurd.
Ja, dessen sind sich viele Leute und Bürger gar nicht bewusst, dass sowas überhaupt geht. Wahrscheinlich, ne? Vielleicht ist es auch jetzt durch die Piratenpartei jetzt mal überhaupt Zeit, dass das publik wird, was alles geht hier in dem Lande, was viele gar nicht wissen, was hier so geht. Bei uns geht im Moment erstmal wieder Musik, bis wir wieder zurück sind. Vielleicht mit einem Anrufer unter der Nummer 325-99-03-96. Die Piratenpartei ist hier im Studio. Wir haben noch ein paar Minuten und deswegen machen wir erstmal hier einen nicht ganz so langen Titel und zwar diesen hier. klang jetzt so ein bisschen, als wenn dort die Masse am Kabel ab war. Dieses Schnupsen, das kenne ich, wenn bei mir in der Tontechnik am Mikrofon die Masse abgeht. Ne? Das war also Musik, wie Sie so ein bisschen Nerds hören, denke ich mal, so in der Richtung, wenn Sie nachts bei irgendeinem Computerspiel sind. Aber hier, alle Musik, die wir hier heute spielen, ist unter einer freien Lizenz, Creative Commons. Die sind ja auch ein bisschen verschieden, diese Lizenzen. Da gibt's also Sachen, da kann man alles mitmachen, dann kann man die verwerten, dann kann man die, manche Sachen kann man sogar verkaufen, wenn man sie auf eine Platte presst, das gibt's auch, ja. Aber es gibt auch viele, die das verhindern wollen. Die haben gesagt, ihr könnt es kopieren, so oft ihr wollt, aber ihr dürft es nicht verkaufen, zum Beispiel. Das sind ein bisschen komplizierte Sachen, aber im Prinzip für die private Nutzung völlig frei und jeder kann sie kopieren für seinen Freund und hören. Finde ich schon mal ganz gut. Das ist ja insbesondere, wie ihr vorhin gesagt habt, wichtig für die Leute, die es sich nicht leisten können, irgendetwas zu kaufen. Und da sind wir dann schon bei einem Punkt, der immer wichtiger wird in dieser Informationsgesellschaft, nämlich der Bildung. Und dazu habt ihr auch was zu sagen. Also die Piratenpartei hat etwas zu sagen zum Punkt Bildung. Und was habt ihr dazu zu sagen?
Also Bildung begreifen wir als Grundrecht, was es eigentlich auch ist. Und wir sind der Meinung, dass jeder Bürger Zugang zu Bildung und Bildungsinhalten haben sollte. Und zwar erstmal unabhängig von persönlichen Einkommen oder vom Einkommen der Eltern bei Kindern. Und deswegen setzen wir uns unter anderem ein für ein freies Studium, also dass die Studiengebühren zurückgenommen werden. Denn ein Studium ist, auch wenn es frei ist, teuer genug. Da haben viele Eltern Schwierigkeiten, das überhaupt zu finanzieren. Und Studiengebühren sorgen eben dafür, dass es noch exklusiver wird, als das ohnehin schon ist. Vor dem Studium steht aber erstmal die Schule und die Grundbildung sozusagen. Und da auch da setzen wir uns eben mit dem Recht für Privatkopie ein, dass eben Jugendliche auch einen ganz anderen, einen erweiterten Zugang zu Kulturgütern haben. Und was aber auch sehr wichtig ist, ist das Thema Open Access.
Ja, Open Access greift ja mit in die Bildung rein. Wir haben eben festgestellt, wir sagen, wir möchten freien Zugang für die Menschen in diesem Land zu Bildung und Bildungsinstitutionen, egal aus welcher Ethnie sie kommen, egal aus welchem wirtschaftlichen Background sie kommen, ob die Eltern eben das sich die Privatschule leisten können oder auch nicht leisten können. Alle sollen den gleichen Zugang zu Wissen haben. Wir sehen auch Wissen da als den Schlüssel für die moderne Gesellschaft. Du sagtest vorhin, Informationsgesellschaft, digitale Gesellschaft, da sind Information und Wissen das A und O. Und damit verknüpfen wir dann auch Open Access. Open Access sagt, so wie ich festgestellt habe, erstmal vielen nichts. Open Access meint, wenn wir, die Bürger und Menschen in diesem Land, mit unseren Steuergeldern zum Beispiel wissenschaftliche Projekte, Forschungsergebnisse finanzieren, dann sollen diese Ergebnisse allen frei zur Verfügung stehen können, um darauf dann eben gegebenenfalls weiterhin forschen zu können, Verbesserungen einbauen zu können oder aber eben auch Produkte zu entwickeln.
Ja, wie läuft es denn dann eigentlich? Viele Unis können ja von dem Geld, was sie hier vom Staat bekommen und von den Zuwendungen, die die Bildungsministerien an die Unis geben, gar nicht mehr alles bewältigen und gar nicht mehr alle Forschungsprojekte realisieren. Sie sind ja immer auf großem Fang nach Drittmitteln und suchen dann in der Industrie Leute, die Geld geben, damit sie bestimmte Forschungsprojekte vorantreiben. Ne? Und diejenigen, die da Drittmittel geben, die Forschung dort auch bezahlen, die partizipieren dann nicht daran oder was? Die können dann, die sagen, okay, wir bezahlen die Forschung, aber bitteschön, gibt sie frei.
Also der Großteil der Forschung wird nach wie vor immer noch aus Steuergeldern finanziert. Ganz klar, es gibt eben auch Dritte, die mit Geld einfließen lassen, über Stiftungen. Aber der Großteil des wissenschaftlichen Betriebes wird durch die Steuermittel und Fördergelder finanziert. Das Problem fängt ja dann erst an, wenn man eine Formel, eine wissenschaftliche Erkenntnis hat. Und jetzt kommt der Punkt, wie mache ich daraus Geld? Wie ziehe ich alle Nutzen für meine Bildungsstätte? Im Regelfall passiert dann Folgendes. Die Universität gründet eine kleine Firma, eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. An die werden die Forschungsergebnisse als geistiges Eigentum, als Startkapital übergeben. Und die beginnt dann, dieses Kapital, dann eben diese Forschungsergebnisse zu vermarkten. Das kann Software sein, das kann medizinische Erkenntnisse sein, also Formeln für ein neues Medikament, was auch immer gerade erforscht wurde. Und diese Firma verwandelt sozusagen dann über Patente und so weiter. Das Ganze gibt's rein in den Wirtschaftskreislauf und generiert Geld daraus. Das Problem ist, beginnt dann daneben dort, eine andere Universität mit einem ähnlichen Forschungsgebiet möchte jetzt auf diese Forschungsergebnisse zugreifen, weil sie sich dadurch Zeit sparen und neue und bessere Ergebnisse liefern wollen. Die können das nicht. Die müssten jetzt rübergehen zu dieser Firma, die einer anderen Universität gehört und dort für teure Lizenzgelder, auch wieder aus Steuermitteln finanziert, diese Patente und dieses Wissen abkaufen, um es überhaupt verwerten zu dürfen. Das heißt, die eine Universität bremst die andere aus. Und das nicht nur in Deutschland, sondern das kann auch in Europa oder auch global, so dass Wissenschaftler in anderen Ländern keinen Zugriff auf die Forschungsergebnisse hier in Europa haben oder auch umgekehrt.
Gut, aber die Wissenschaftler selber haben damit jetzt ein Standbein und können sozusagen davon leben, von ihrer Wissenschaft, weil sie etwas erforscht haben und haben gesagt, okay, wir machen jetzt eine eigene Firma auf und gehen nicht in die private Wirtschaft und liefern dort unsere Erkenntnisse ab. Denn wenn sie einfach mit der Ausbildung, die sie genossen haben, in eine private Firma gehen, dann ist ja dieser Punkt nicht mehr Gemeingut, oder?
Also hier ist das Kritische, dass über diesen Weg etwas aus der Solidargemeinschaft finanziert wird und wird dann privatisiert. Nach dem Motto so, die Gewinne werden privatisiert, die Verluste werden verstaatlicht. Das ist hier das gleiche Spiel. Und auch mir jetzt als Bürger, der jetzt irgendwo diese Forschung mitfinanziert hat, der sich vielleicht auch dafür interessiert, Hobby, Medizin oder sonstiges, ich hätte auch keinen Zugriff darauf. Und das ist eben dieser Punkt, der freie Zugang zum Wissen. Es geht ja nicht darum, in Frage zu stellen, dass eine Firma jetzt daraus irgendein Produkt entwickelt und wie sie dieses Produkt entwickelt hat und darauf Patente hat. Das ist ihre Eigenleistung. Aber eben der Punkt, dass ich die gleiche Chance habe, auf das gleiche Grundwissen zuzugreifen, ist mir bisher verwehrt. Und da setzen wir uns ein, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, auf dieses Grundwissen zugreifen zu können und dann selber daraus was entwickeln zu können. Das kann ich ja verwerten oder ich kann es ja eben auch verschenken, aber ich muss ja überhaupt einen Zugang zu diesem Wissen haben.
Da überlege ich gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Handwerker bin, ein Tischler im Tischlereibetrieb, da muss ich keine Gebühren bezahlen im Tischlereibetrieb als Lehrling, sondern ich kriege da noch ein Lehrgeld, das ist sogar gesetzlich verbrieft, wie viel und so weiter, und schaffe dort auch Werte für den privaten Menschen, der dort mein Lehrmeister so ist zum Beispiel, ne? Der gibt mir also sein Wissen und kriegt dafür auch gleich Geld. Ist das auch verkehrt? Das verstehe ich nicht jetzt so ganz. Da an der Stelle komme ich nicht ganz mit, ne? Weil der gibt ja gleich was zurück.
Also zunächst mal, ein Wissenschaftler wird ja von der Universität bezahlt. Auch da gibt es ja Sätze, was verdient ein Assistent, ein Professor, C4-Professor, C3-Professor, was es alles gibt. Und auch in der Forschung, Leute, die an der Uni forschen, bekommen ihr Geld von der Universität und damit vom Staat. Auch bei was dieses Open Access angeht, das ist so ein bisschen wie mit der Privatkopie, dass die Leute glauben, wenn wir das machen, dann gehen wir alle pleite. Dem ist nicht so, weil es geht wirklich nur darum, dass das unmittelbare Forschungsergebnis, also quasi die Formel, wird frei. Wenn dann noch ein Verfahren entwickelt wird, um aus dieser Formel ein Produkt zu machen, weil die Formel ist hochinteressant, aber die kauft kein Mensch, also vom Endverbraucher. Das große Geld wird ja letztendlich mit den Verfahren gemacht, durch die diese Formel überhaupt nutzbar gemacht wird, um jetzt so im chemischen, medizinischen Bereich zu bleiben. Es geht also wirklich nur um die Grundformel und nicht um das Verfahren, um diese Formel nutzbar zu machen. Und da sehen wir eigentlich den Vorteil von Open Access, weil letztendlich ist es doch so, dass wir sehr oft Jahre und Jahrzehnte lang mit Fehlern in einem Verfahren leben müssen, sei es Medikamentennebenwirkungen oder sonstige schädliche Auswirkungen von Dämmmaterial oder sonstigen, wo der Erfinder des Verfahrens oder wo die Formel verschlossen ist, so dass keine andere Firma sagen kann, wir versuchen es besser zu machen. Und das ist ja auch so eine Art, also Monopol ist der falsche Ausdruck, aber man sitzt eben auf dieser Formel, macht daraus etwas, was sich verkauft, auch wenn es fehlerhaft ist, weil es das Einzige ist, was auf dieser Formel beruht sozusagen. Und wenn mehr Forschern oder mehr Firmen diese Formel zur Verfügung steht, dann kommt man eben auch besser und schneller an Alternativen ran. Und dann wird der belohnt, der einfach das Beste macht und nicht einfach der auf diesem Patent oder auf dieser Formel sitzt, die mit öffentlichen Geldern finanziert wurde.
Okay, also es geht dann eigentlich eher um dieses Patentwesen, um ja Patente in größerem Rahmen, denn diese Gesellschaft, unsere Gesellschaft ist ja mit Patenten groß geworden. Seit wie vielen Jahren gibt es die Patente jetzt so? 150? Wie lange gibt es Patentämter? So in dem Dreh. Also ich sag mal, mit der wissen, der technischen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts ging es los mit dem Patentwesen. Davor wurden ja eher handwerkliche Künste, so wie ich sagte, beim Handwerker weitergegeben. Da wird also das Wissen weitergegeben. Das ist auch Druidenwissen, wie wir immer bei uns zu Hause so sagen. Das ist also, der Meister hat ein bestimmtes Wissen, das hat er an seinen Lehrling weitergegeben und das ist sein Unterpfand. Mit diesem Wissen, wie er etwas herstellt, kann er Geld verdienen. Und das ist auch, das wird er auch niemandem weiter erzählen, als denen er es gerne erzählen möchte. Ne? Weil er damit sein Geld verdient.
Das ist ja auch völlig in
das
Ordnung.
Das gewusst wie.
Aber der Meister sitzt nicht auf dem Holz. Also das Holz ist eben zugänglich, genauso wie die Bearbeitungsmaschinen für das Holz eben zugänglich sind. Nur vielleicht der spezielle Lack oder das spezielle Holzwachs, das dieser Meister entwickelt hat, darauf sitzt er. Das darf er auch gerne tun. Das ist ja sozusagen Veredelung.
Also es ist schon recht kompliziert, dieses ganze Thema. Da muss man, denke ich mal,
Es ist komplizierter, als man denkt.
Sehr differenziert drüber nachdenken. Und ich glaube, mit diesem Ausblick gehen wir erstmal in die letzte Musik hier. Wir sind nämlich gleich am Ende der Sendung. Da ist Diskussionsbedarf und ich finde, vielleicht sind die Piraten da angetreten, diese Diskussion erstmal in Gang zu bringen. Denn wenn man nicht drüber spricht, über diese Themen, dann ja, wird immer so weitergemacht und irgendwann haben wir dann den Schaden eventuell. Ich danke euch erstmal, dass ihr da wart. Nach der nächsten Musik verabschieden wir uns noch. Und was habe ich denn jetzt hier noch von Musik? Ist ja für mich heute total kompliziert hier. Ich muss Musik vom Computer spielen und das in der Computersendung, ist das nicht kompliziert.
Du schaffst das.
Ja, und die Zeit ist ja schneller vergangen, als ich dachte. Wir sind gleich am Ende und damit will ich mich erstmal bedanken bei Anne Alter und Sebastian Hecht, dass sie hier so ein bisschen was über die Piratenpartei erzählt haben. Über den Hintergrund vielen Dank, dass ihr da wart.
Wir haben zu danken.
Ja, und die nächste Sendung Mauspad, dann werde ich endlich von der Frostcon berichten. Bei der Frostcon in Bonn, das war wieder so eine kleine Free and Open Software Conference. Da gab es so ein paar Dinge, die ich da interviewt habe, die wir noch nicht im Programm hatten. Da geht es wieder mal immer um freie Software und wahrscheinlich immer wieder um Linux. Wird dann sein am 6. Oktober. Und der 6. Oktober, das ist ja so ein Erinnerungsdatum für mich. Das ist ja am Vorabend des 60. Gründungstages der ehemaligen, ne? Also der DDR. Die ist am 7. Oktober 1949 geboren worden. Allerdings nach der Bundesrepublik. Die haben den ersten Schritt gemacht. Nur noch mal, um ein bisschen Geschichte hier reinzubringen. Tschüss und einen schönen Abend. Das war Mauspad, das Computermagazin nicht nur für DAOs. Mein Name war Thomas Steinbrecher und ich hoffe, es war ganz interessant. Bis zum 6. Oktober. Tschüss.